Appetit auf Leben, der Ernährungspodcast von B. Braun. Wenn Essen nicht mehr selbstverständlich ist, zur Herausforderung wird und die Kraft schwindet, dann fühlst du dich hilflos. Das musst du nicht, denn es gibt Lösungen. Wir sprechen mit Menschen, die Mut machen, die Erfahrung haben oder selbst Ähnliches erlebt haben. Es gibt viele Wege zurück zum Appetit und damit auf Leben. Schön, dass du dabei bist.
Liebe Zuhörende, mein Name ist Andrea und ich bin bei B. Braun beschäftigt.
Appetit auf Leben im Gespräch.
Heute sind wir auf der Ernährung 24, einem gemeinsamen Kongress von drei großen Fachgesellschaften im Bereich Ernährungsmedizin und Ernährungstherapie. Melanie ist Ernährungswissenschaftlerin und eine richtige Expertin in der Ernährungstherapie. Sie hat eine eigene Praxis, in der sie Menschen in Ernährungsfragen berät. Darüber hinaus leitet sie ein Ernährungsteam im Varisano-Klinikum Frankfurt-Höchst, einem Haus der Maximalversorgung. Ein Schwerpunkt der Klinik ist die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkrankung.
Vielen Dank für deine Einladung. Vielen Dank, dass ich heute mit dir hier plauschen darf.
Gerne. Ich habe dich gerade kurz vorgestellt. Gibt es noch etwas, was unsere Zuhörenden wissen sollten? Habe ich irgendwas vergessen?
Mein Herz schlägt für die Ernährung. Und das ist ein Thema, das wir voranbringen müssen und wo wir den Patienten helfen können. Und von daher ist es mir eine wirkliche Freude, dass wir das heute gemeinsam machen und dass wir unsere Botschaft rüberbringen können.
Da bin ich auf deine Botschaft gespannt. Und wir können ja auch gleich über deine Arbeit sprechen. Doch vorab meine Frage, Sushi, Soja oder Schnitzel? Hast du eigentlich ein Lieblingsgericht?
Na klar, ich denke, jeder hat ein Lieblingsgericht. Meins sind gefüllte Paprikaschoten. Einfach das Knackige der Paprika mit einer tollen Füllung. Es muss nicht immer Hackfleisch sein, es kann auch eine Grünkernfüllung mit Schafskäse sein. Dazu dann ein Reis oder eine Hirse und ein schöner Salat.
Das hört sich gut an. Das ist tatsächlich auch mein Lieblingsgericht, Ellie. Und das war das erste Gericht, was ich zu Hause kochen konnte und durfte.
Das war mein Geburtstagsgericht, was ich von meiner Mama immer zu meinem Geburtstag bekommen habe, weil man sich ein Gericht wünschen durfte, gab es bei uns immer gefüllte Paprika.
Ich glaube, vielleicht war das auch in der Zeit noch ein bisschen mehr en vogue als heute. Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt ja genug vegetarische und vegane Varianten, mit denen man es auch ausprobieren kann. Also, liebe Zuhörende, gefüllte Paprika, das ist super. Und wir haben auf jeden Fall auch ein paar Rezepte bereit. So, jetzt aber mal über deine Arbeit. Was mich interessiert, wann hast du denn deine Leidenschaft für die Ernährungstherapie entdeckt? Waren das vor den gefüllten Paprika schon oder mit oder erst nach dem Abitur?
Die Leidenschaft ist gewachsen im Laufe der Zeit. Ich habe Ernährungswissenschaften gewählt, weil es ein schönes Querschnittsfach ist und weil man den Menschen als Ganzes sieht. Und darüber habe ich dann die Liebe zur medizinischen Ernährung, zur Ernährungstherapie in der Klinik entdeckt. Ernährungswissenschaft an sich ist ja viel mehr als nur die medizinische Ernährung in einer Klinik.
Die Arbeit in der Klinik liegt dir besonders am Herzen, sagst du. Da bist du ja auch beruflich tätig. Könntest du uns denn erklären, was ein Ernährungsteam in einem Krankenhaus macht und wie deine Aufgabe aussieht dort?
Es ist ganz normal so. Es gibt ja morgens die Visiten auf Station. Jeder, der schon mal Patient war, kennt das. Morgens kommen die Ärzte. Und bei diesen Visiten versuchen wir schon mitzugehen, damit wir auch den Draht zu den Ärzten und den Patienten haben und die Patienten besprechen können. Damit das Thema Ernährung vorankommt, sind natürlich zum einen die Gespräche mit den Patienten, aber auch mit den Zugehörigen sehr wichtig. Zum anderen haben wir aber auch den Aufgabenbereich, dass wir Multiplikatoren sind. Das heißt, im Fall der Klinik, ich schule die Pflegekräfte, ich schule Ärzte oder anderes Personal wie Menüassistenten. Das Ganze passiert in Zusammenarbeit mit einem Team.
Wer ist alles in deinem Team? Oder ist das eigentlich auch selbstverständlich, dass es so ein Ernährungsteam in einer Klinik gibt?
Es ist leider nicht selbstverständlich, weil die Gegenfinanzierung sehr unklar ist. Ernährungstherapie wird in einer Klinik ja nicht gefördert. In meinem Team sind wir bunt gemischt, also die Logopäden sind mit drin, die Diabetesberater, wir fragen die Pflege, aber auch die Ernährungsmediziner, mit denen wir unser wöchentliches Meeting haben, um die Patienten zu besprechen.
Dieses Team ist ja ganzheitlich. Also wenn ich sage, sind hier auch andere Berufsgruppen mit drin. Ja. Also es sind ja nicht nur Ernährungswissenschaftler mit drin. Und du sagst, es geht natürlich um die Patienten. Warum ist es denn für die Patienten so wichtig, dass ihr da seid?
Weil die Patienten aufgrund ihrer Erkrankung oder aufgrund der Therapien ganz oft ein Ernährungsproblem haben oder bekommen. Das meint, Patienten, die zu uns kommen, sind ganz oft schon mangelernährt oder haben eine Gewichtsabnahme und kommen aufgrund dessen zur Diagnostik in die Klinik.
Du sprichst hier ganz gezielt von PatientInnen mit einer Krebserkrankung.
Nicht nur, sondern auch Patienten, die chronisch erkrankt sind, wie zum Beispiel an Dialysepatienten. Aber ich spreche auch von Schlaganfallpatienten, die vielleicht nach dem Ereignis Probleme haben mit der Nahrungsaufnahme, mit dem Schlucken. Ich spreche auch von Verkehrsunfallopfern, die gegebenenfalls Probleme mit der Nahrungsaufnahme haben. Natürlich ist der Hauptfokus auf den onkologischen Erkrankungen, aber die Bandbreite ist viel größer.
Das heißt, ihr seid auch klinikübergreifend, also ihr seid nicht nur in einem Haus tätig, sondern ihr seid klinikübergreifend tätig, ne?
Ja.
Im ganzen Krankenhaus sozusagen.
Ja, für den gesamten Bereich.
Gerade die Versorgung von, die hast du ja eben auch mal angesprochen, die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkrankung. Wieso ist es da so wichtig, eine Ernährungstherapie oder die Ernährung im Blick zu haben, sage ich das mal so?
Es ist so, dass die Patienten aufgrund der Antitumortherapie sehr oft Nebenwirkungen im Magen-Darm-Bereich haben, aber auch Inappetenz vorrangig ist und zudem die Patienten natürlich auf ihre Ernährung sehr aufpassen sollten. Das heißt, sie müssen gucken, ausreichend zu sich zu nehmen und nicht so sehr in einen Mangel zu geraten. Zudem haben die Patienten ganz oft Probleme zum Beispiel mit dem Schlucken, mit sehr trockenen Schleimhäuten und ähnliches. Das Essen ist nicht mehr so einfach, wie es vorher war. Und es ist nicht mehr so selbstverständlich. Es wird oft vergessen, auch über Müdigkeit. Dann verschlafen die Patienten einfach die Mahlzeiten.
Das ist ja im Krankenhaus ein bisschen schwierig, das auch zu wie soll ich das sagen, vorzuhalten. Also ich meine, wenn jetzt ein Patient zum Beispiel den ganzen Tag schläft und nicht zu sich nimmt, dann kriegt ihr das ja dann wahrscheinlich auch gar nicht mit, oder? Wie ist das?
Doch, das fällt auf. Ob ein Patient den ganzen Tag schläft und dann nichts isst, das fällt auf. Und gegebenenfalls wecken wir den Patienten zu den Mahlzeiten. Weil er schläft ja, um gesund zu werden. Und Essen macht man auch, um gesund zu werden. Also macht es schon Sinn, jemanden zu wecken für eine Mahlzeit, damit er dann weiter schlafen kann.
Jetzt stell mir das so vor, also wenn ich jetzt mal an mich denke, ich bin ja mal froh, wenn ich mal ein Kilo weniger habe. Ne? Und dass ich vielleicht das am Anfang gar nicht so schlimm finde, wenn ich jetzt wirklich ein bisschen abnehme. Wenn ich Schlaganfallpatient bin oder Patientin bin, dann ist das natürlich, dann weiß ich, wenn ich zu wenig Nahrung aufnehme, dass das für mich nicht gut ist. Wenn ich jetzt ein bisschen abnehme einfach und ich denke, ach, irgendwann werde ich auch wieder zunehmen, ist ja nicht so tragisch. Was ist denn da das Problem, sage ich mal so?
Zunehmen ist generell viel schwieriger, wenn man erkrankt ist, als das Abnehmen. Und das Abnehmen während einer Erkrankung ist ein Verlust von Muskelmasse, ein Verlust von Kraft, von Lebensqualität. Während das Abnehmen, was wir gewollt machen, mit mehr Sport und weniger Essen, vielleicht auch sinnvollen Essen, das ist eine andere Hausnummer. Während das Abnehmen, was wir bewusst machen, halt eine andere Hausnummer ist, weil es kein Verlust von Muskelmasse, sondern ein Verlust von Fettmasse bedeutet.
Wenn wir es richtig machen.
Wenn wir es richtig machen, ja. Wenn wir es mit Sport und allem, was dazu gehört, machen. Mhm. Genau. Und unsere Patienten verlieren das Wesentliche, nämlich die Kraft, die Lebensqualität. und kommen leider oftmals erst dann in die Klinik.
Das heißt, sie kommen manchmal schon mit einem Verlust vom Körpergewicht in die Klinik?
Ja. Mhm. Das ist bei onkologischen Erkrankungen leider sehr häufig. Ich habe auch junge Menschen schon gesehen, die kommen halt erst mit einem Verlust von 25 Kilo. Und dann
zu euch, dann
zu uns, zur Diagnostik. Und dann wird es schon schwierig, mit dem Wiederaufbau bei einer chronischen Erkrankung zuzunehmen. Ist sehr schwierig.
Das heißt, ich kann selber, wenn ich merke, ich nehme ungewollt Gewicht ab, also nicht gewollt, und ich bin von einer chronischen Erkrankung betroffen, wie jetzt zum Beispiel in einer Krebserkrankung, dann sollte ich selber schon achtsam sein, wie mein Gewicht sich so, also einpendelt, und sollte eventuell etwas tun.
Ja, auf jeden Fall sollte man dann was tun. Man sollte eine Ernährungsfachkraft aufsuchen, beziehungsweise das Gespräch mit dem Arzt suchen, weil die Antitumortherapien ja auch auf das Gewicht berechnet werden, zum Beispiel. Und das Wesentliche ist der ungewollte Gewichtsverlust. Das geht schleichend. Das passiert irgendwie, dass der Mensch an Gewicht verliert, ohne dass er bewusst dazu etwas tut.
Also worauf sollte ich achten? Natürlich der Gewichtsverlust, klar, aber gibt es noch andere Anzeichen, Müdigkeit oder irgendwas?
Eine Fatigue, also eine Müdigkeit ist durchaus ein Thema, aber auch das Treppensteigen. Wenn ich bisher immer problemlos im dritten Stock gelaufen bin und plötzlich stelle ich fest, ich komme nicht mehr weiter als bis im zweiten Stock, dann hat sich was verändert, dann muss man genauer hingucken. Und dann sollte man vielleicht auch aufs Gewicht gucken und gucken, dass man zum Arzt geht, um eine Diagnostik zu beginnen.
Gut, vielen Dank. Es gibt auch so Muskelkrafttests oder sowas, ne?
Eine
Handkraftmessung, ne? Kannst du die vielleicht auch nochmal erläutern?
Die Handkraftmessung zeigt, wie gut ich meine Muskeln einsetzen kann. Aber wenn ich zu Hause bin, kann ich das ganz einfach machen. Bekomme ich meine Wasserflaschen und meine Marmeladengläser gut auf oder habe ich ein Problem, die zu öffnen? Und dann sind wir im Bereich der Sarkopenie, das heißt des Muskelmasseverlustes. Das gibt es nicht nur in der Altersmedizin, also der Geriatrie, sondern auch bei chronisch Erkrankten.
Also gibt es hier einige Sachen, die wir tun können. Treppen steigen, wir können testen, haben wir noch die gleiche Kraft wie vorher. Und wir müssen natürlich das Gewicht im Auge haben.
Ja, wobei das nicht heißt, dass man sich täglich wiegen sollte.
Ja, okay.
Gewicht im Auge reicht auch manchmal zu gucken, passt die Hose noch, und sich vielleicht alle 2 Wochen mal zu wiegen.
Ja, und wenn man kein gutes Gefühl hat, grundsätzlich einfach sich vielleicht mal beraten lassen von jemand wie dir.
Ja, genau. Einfach eine Ernährungsfachkraft aufsuchen, um zu gucken, okay, liegt es vielleicht an meiner Ernährung? Habe ich unbewusst was verändert? Oder liegt es an einer Erkrankung? Oder dann den Hausarzt auch ansprechen zu einer Blutuntersuchung und der dann gegebenenfalls zu einer Ernährungsfachkraft weiterleitet.
Und wenn ich jetzt das gemacht habe und komme dann zu dir,
ja,
was machst du denn dann?
Dann unterhalte ich mich erstmal mit dir. Dann möchte ich wissen, wie isst du eigentlich? Wie waren die letzten 24 Stunden vom Essen? Was sind deine Lieblingsgerichte? Was sind Vorlieben, Abneigungen? Aber auch, welche Medikamente nimmst du? Und warst du in letzter Zeit sehr krank? Und wie geht es deinem Bauch? Ganz viel um Bauchgefühl. Fühlt sich ein Lebensmittel gut im Bauch an? Ist es ein Bauchschmeichler? Oder fühlt sich ein Lebensmittel wie Steine an? Und darüber kann man auch sehr viel über Verträglichkeit und über Gewohnheiten erfahren.
Was folgt daraus eigentlich? Wie kann ich was für mich tun dann?
Daraus folgt optimalerweise eine Ernährung, die dir hilft, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Mhm. Wobei man ganz genau gucken muss, an welchem Punkt du gerade bist, ob du erkrankt bist. Das heißt, da hätten wir ein anderes Therapieziel, nämlich das Therapieziel, keinen weiteren Gewichtsverlust. Während wenn du gesund an Gewicht verloren hast, dann wäre das Therapieziel vielleicht eine Verbesserung der Körperzusammensetzung. Also Aufbau von Muskelmasse.
Du hast ja gesagt, optimalerweise sucht man sich eine Ernährungsfachkraft oder lässt sich überweisen sozusagen. Wie komme ich denn an Adressen ran? Wie finde ich euch denn? Man kann ja nicht einfach in die Klinik gehen und kann sagen, hier, ich hätte jetzt gerne mal eine Ernährungsberatung, oder?
Das kann man schon auch, wenn die Klinik eine Ernährungsberatung vorhält. Aber es gibt den Verband der Ökotrophologen oder also VDOE oder den Verband der Diätassistenten, VDD, zum Beispiel, wo man Experten gelistet findet, die auch eine Krankenkassenzulassung haben. Das heißt, man eine anteilige Kostenerstattung durch die Krankenkasse bekommt.
Ich muss dafür nicht in die Klinik gehen oder so. Ich kann das auch zu Hause mit einer Ernährungsfachkraft, also über meinen Hausarzt zu Hause machen.
Na klar. Ja. In der Klinik ergibt es sich oft, wenn man die Chemotherapie, also eine Antitumortherapie, kann ja auch eine Strahlentherapie sein, in einer Klinik macht oder in einem onkologischen Zentrum, dass man da direkt den Kontakt zur Ernährungsfachkraft hat.
Da passiert das praktisch automatisch.
Es wäre wünschenswert, dass es automatisch passieren würde.
Okay.
Das wäre mein Traum.
Ja. Dann hast du vielleicht eine Geschichte für uns vielleicht noch oder hast du eine Patientin oder eine Patientin, die dir so in Erinnerung geblieben ist, was besonders gut gelaufen ist oder was vielleicht auch, ja, wie es besser laufen könnte?
Es ist manchmal einfach, Patienten zu helfen, indem man sich mit ihnen unterhält und dann zum Beispiel feststellt, dass sie die Pankreasenzyme bei einer Pankreaserkrankung falsch einnehmen. Und diese Patienten sind sehr dankbar, wenn sie nur durch die richtige Einnahme ihrer Kapseln es erreichen, dass sie keinen Durchfall mehr haben, das erreichen, dass sie wieder an Gewicht zunehmen und dass sie Lebensqualität haben. Es sind ganz oft unbewusste kleine Fehler. Und wenn man die dem Patienten bewusst machen kann und dem Patienten Zusammenhänge erklärt, dann ist der Patient sehr dankbar darüber. Ich hatte neulich einen etwas älteren Herrn, ich glaube 84 war er, der kam völlig verzweifelt mit Durchfällen, hatte eine Pankreaserkrankung, hatte Pankreasenzyme verschrieben bekommen, wusste aber nicht, wie er die nehmen soll. Und dann haben wir das ganz feinsäuberlich besprochen mit seiner Tochter zusammen. Ich habe eine Woche später eine E-Mail bekommen, wie glücklich er ist. Er kann wieder rausgehen. Er muss nicht immer als erstes gucken, wo ist die Toilette, weil die Durchfälle weg sind. Und er kommt jetzt viel besser klar. Das war eine kurze Schulung von einer Stunde, ihm die Zusammenhänge und die Medikamente zu erklären. Und das hat funktioniert. Man kann etwas bewirken.
Und das, glaube ich, ne, wenn ich dich so höre, mit welcher Begeisterung du das jetzt auch erzählst, ist das, glaube ich, auch das, was die Arbeit für dich so fruchtbar oder so positiv macht, oder? Deswegen machst du das auch so gerne, oder?
Ja, man kann etwas für einen Patienten, der zum Teil in einer aussichtslosen Situation ist, erreichen oder ihm das Leben oder die Situation etwas leichter machen. Unterstützen.
Da wäre ich jetzt schon bei meiner vorletzten Frage, wenn du nochmal auf die Welt kämst, würdest du wieder Ernährungswissenschaften studieren? Würdest du wieder das machen wollen, was du jetzt machst?
Ja, aber in Kombination mit dem Medizinstudium. Ich würde gleich beides machen, weil ich denke, dann würde ich mehr erreichen.
Ja, das glaube ich dir gerne. Ich bin trotzdem froh, oder wir sind sicher auch, und viele deiner Patienten sind sicher trotzdem froh, dass du diese Wahl getroffen hast und sie unterstützt. Ich denke, es sind viele positive Sachen, positive Entwicklungen ihr auch erreicht in der Klinik. Hast du denn noch so einen Mutmachsatz, so ganz am Schluss noch so einen Mutmachsatz für unsere Zuhörenden, wenn mal nichts reingeht, wenn mal irgendwie so ein Punkt ist, wo man sagt, ich will auch nicht mehr essen und es schmeckt mir alles nicht mehr.
Auf keinen Fall Zwang aufbauen und auf keinen Fall es zu Stress mit den Liebsten kommen lassen, sondern sich wirklich dann an eine Fachkraft wenden und schauen, gibt es Möglichkeiten der medizinischen Ernährung, die in dem Fall unterstützen können.
Vielen Dank, liebe Melanie, für diesen Podcast, für deine Einblicke in deine Arbeit.
Ich danke dir.
Bis bald.
Bis bald.
Appetit auf Leben. B. Braun ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen mit seinem Stammsitz im nordhessischen Melsungen und über 180 Jahren Firmengeschichte. Was uns antreibt, ist das Ziel, die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu verbessern. Zu unseren Produkten und Dienstleistungen gehört auch die enterale und parenterale Ernährungstherapie. Es ist uns ein Anliegen, Menschen mit Mangelernährung zu begleiten. B. Braun, Sharing Expertise.